begrüße Sie an einem Tag, an dem in der Bundesrepublik die Menschen tief betroffen und erschüttert sind.
Es ist der 30. November 1989.
Wir sind in Bad Homburg, in einer westdeutschen Stadt. Alfred Herrhausen verabschiedet sich morgens von seiner Frau und fährt mit seinem Dienstwagen los.
Von hier war Herrhausen kurz vor 8:30 zu seinem Büro nach Frankfurt gestartet, wie an jedem Tag. Nur der Weg wurde ständig gewechselt.
Alfred Herrhausen ist zu dem Zeitpunkt der Chef der Deutschen Bank. Herrhausen hat die höchste Sicherheitsstufe, die man in Deutschland haben kann. Die Deutsche Bank hat ihm eigene Sicherheitsbeamte zur Seite gestellt, sind zumeist ehemalige Polizisten. Und die fahren mit drei Wagen los. Es ist ein ganz normaler Morgen. Es gibt diese drei Fahrzeuge. Begleitfahrzeug 1 fährt vorne vorweg, in 200 Meter etwa, passiert einen bestimmten Punkt. Dort steht ein Fahrrad. Auf diesem Fahrrad ist hinten etwas deponiert. Dort hängt etwas. Und das zweite Fahrzeug, dort sitzt Alfred Herrhausen drin mit seinem Chauffeur, passiert dann sozusagen dieses Fahrrad und die Lichtschranke löst aus. Daraufhin gibt es eine irre Explosion. Die Türen des Autos werden aufgerissen, das Auto kommt zum Stehen, Splitter, Schrapnelle, Metallstücke fliegen durch die Luft. Der Fahrer ist leicht verletzt, klappt aus dem Auto vorne raus und kann sich sozusagen aus dem Auto bewegen. Und Alfred Herrhausen ist schwer verletzt, er hat eine große Wunde am Bein, was auch durch Metallstücke sozusagen verursacht wurde. Und dadurch ist Alfred Herrhausen dort sozusagen gestorben.
Nach dem Anschlag taucht ein Bekennerschreiben auf. Es stammt von der RAF. Die Terroristen schreiben, am 30.11.1989 haben wir Alfred Herrhausen hingerichtet.
Alfred Herrhausen ist eines von 10 Todesopfern der dritten Generation der linksradikal-terroristischen RAF. Ab heute steht mit Daniela Klette ein mutmaßliches Mitglied dieser dritten Generation vor Gericht. Wegen Raubüberfällen auf Supermärkte und Geldtransporter, die sie in den vergangenen Jahren begangen haben soll, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Was die dritte Generation der RAF ausgemacht hat und wer sie unterstützt hat, das erzählt uns NDR-Investigativreporter Reiko Pinkert, den ihr gerade schon gehört habt. Er recherchiert seit vielen Jahren zur Rote Armee-Fraktion und ist Experte für die dritte Generation der Terrororganisation. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 25. März.
Zehntausend zogen am Freitag schweigend durch Frankfurt. Sie trauerten um den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, der am Donnerstag in Bad Homburg in den Hinterhalt von Bombenlegern geraten und mit seinem Dienstwagen in die Luft gesprengt worden war.
Reiko, die dritte Generation der RAF hat sich zu diesem Attentat auf Alfred Herrhausen bekannt. Weiß man, wer genau die Täter hinter dem Mordanschlag waren?
Obwohl es das spektakulärste Attentat der Roten Armee-Fraktion war, weiß man erstaunlich wenig. Also es ist bis heute nicht ein einziger Täter oder eine einzige Täterin identifiziert. Es gab immer wieder Ermittlungsverfahren gegen einzelne Personen, aber die wurden alle wieder eingestellt, beziehungsweise die waren nie von Erfolg gekrönt.
Trauer und Fragen, wie es den Tätern, offenbar Angehörigen der Rote Armee-Fraktion, möglich sein konnte, ihr Attentat wochenlang vorzubereiten, eine komplizierte Zündanlage unter den Gehweg neben der Straße zu verlegen, die Alfred Herrhausen täglich auf seinem Dienstweg durchfahren musste. Und die Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos.
Es gibt keine Spuren, keine DNA. Das Einzige, was man weiß, ist, dass im Vornherein immer wieder Menschen, Männer und Frauen, diese Gegend auskundschaftet haben, dass dort Bauarbeiten stattfanden auf dieser Straße und dass an dem Morgen der Tat 5 Personen an diesem Attentat beteiligt gewesen sein sollen.
Und was weiß man über das konkrete Motiv?
Alfred Herrhausen ist ja eine sehr spannende Figur in dieser Zeit. Zum einen hat er es geschafft, die Deutsche Bank auch gegen große Widerstände innerhalb der Deutschen Bank zu einem Global Player zu machen. Zum anderen hat er aber auch die Entschuldung der sogenannten Dritten Welt gefordert. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten die Dritte Weltländer keine Schulden sozusagen, oder beziehungsweise hätte man ihnen die Schulden erlassen. Das gab gerade in den USA und auch generell große Widerstände dagegen. Die RAF hat es so begründet, dass sie gesagt hat, der fordert die Entschuldung der Dritte Weltländer nur, um den Kapitalismus sozusagen zu sichern, um die kapitalistischen Systeme zu sichern, um das Bankensystem abzusichern und diese Länder noch mehr von diesen Bankensystemen abhängig zu machen. Die RAF hat sich 1970 aufgemacht, um den bewaffneten Kampf zu führen gegen die Bundesrepublik Deutschland und gegen den Westen bzw. den westlichen Imperialismus. Sie hat sich dabei an der Seite von Befreiungsbewegungen gesehen, die es in verschiedenen Ländern gab. Die gab es in Lateinamerika, die gab es in Afrika, im Nahen Osten. Die gab es aber auch zum Beispiel in Frankreich, in Italien und in Belgien.
Die deutsche Rote Armee-Fraktion, die französische Aktion Direkt und die belgischen kämpfenden kommunistischen Zellen wollen ideologisch und logistisch enger zusammenarbeiten.
Dort gab es dann später auch Kooperationen der militanten Gruppen. Aber Ziel war sozusagen, den kapitalistischen Systemen den Kampf anzusagen und die Revolution sozusagen voranzutreiben.
Bevor wir nochmal tiefer in die dritte Generation einsteigen, lass uns die Ideologie der RAF im Ganzen nochmal genauer anschauen. Wofür stehen denn die ersten beiden RAF-Generationen?
Die erste Generation hat sich in einem Kosmos entwickelt, wo man sozusagen eine BRD hatte, ein Westdeutschland, was durchsetzt war von ehemaligen NS-Eliten. Also die bundesdeutschen Eliten bestanden ja zu einem großen Teil aus Eliten des nationalsozialistischen Regimes. In Politik und Wirtschaft, in der Polizei, in der Justiz, bei der Bundeswehr. Das basierte ja alles sozusagen auf Tätern und Eliten aus dem Hitlerfaschismus. Und in dieser Auseinandersetzung, die dort stattfand in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, wir kennen alle sozusagen die Geschichten um die 68er, gab es ja eine unglaubliche Diskussion und eine Reibung innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft.
Sie protestierten gegen den Vietnamkrieg und die herrschende Politik. Sie wollten die verkrusteten Strukturen an den Universitäten und das Schweigen über die deutsche Nazi-Vergangenheit auch aufbrechen. Die 68er Studentenbewegung.
Und dabei sind Demonstrationen auch zu Straßenschlachten umgekippt. Dort gab es sozusagen gerade bei den jungen Leuten einen unglaublichen Frust, eine Situation, wo sie eigentlich kaum Möglichkeit sahen, Politik zu machen, weil das von den Älteren vorgegeben war, weil sie sich sozusagen, ja, wie eingekesselt sahen.
Der Schah von Persien auf Staatsbesuch. Empfang in Berlin. Höchste Sicherheitsstufe. Exil-Perser und Studenten haben Proteste gegen das Terrorregime des Schahs angekündigt.
Und der Staat hat sozusagen das auch nicht aufgenommen mit einer, ich sag mal, Umarmungsstrategie, ja, im Sinne von integrativen Wirkungen, sondern der Staat hat ja häufig mit auch brutalster Gewalt reagiert und darauf geantwortet.
Mit bis dahin beispielloser Härte versucht die Berliner Polizei, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Polizisten prügeln auf Schaulustige und Protestierende ein. Die Situation eskaliert.
Es gab dann auch den ersten Toten mit Benno Ohnesorg.
Ein Schuss löst sich.
Der von einem Polizisten erschossen wurde.
Tödlich getroffen bricht der Student Benno Ohnesorg zusammen. Ein Unbeteiligter, wie sich später herausstellen wird.
Das war ein Mitglied der damaligen Studentenbewegung. Und dieser Mord an Benno Ohnesorg hat natürlich die Leute unglaublich angefasst. Ja? Und einige haben sich dadurch radikalisiert. Sie haben für sich gesagt, wir sehen nicht, dass wir mit normalen Mitteln, mit klassischen parteipolitischen Möglichkeiten hier Veränderungen schaffen können. Die erste Generation hat sich ja 1970 gegründet, um den bewaffneten Kampf gegen die Bundesrepublik Deutschland zu führen. Und hat dann angefangen, in Deutschland, in Westdeutschland Anschläge zu begehen. Die Mitglieder der ersten Generation sind relativ schnell festgenommen worden und saßen dann handlungsunfähig im Gefängnis und haben die zweite Generation sozusagen von außen versucht zu beeinflussen, Aktionen zu machen, um sie wieder rauszupressen. Und das war auch die Hauptaufgabe, die die zweite Generation für sich verstanden hat, die sie für sich sozusagen reklamiert hat, nämlich Aktionen zu machen, die dann ja darin münden, dass die Mitglieder der ersten Generation freigelassen werden. Der Staat hat gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Und dadurch ist so eine Art Gewaltspirale entstanden. Und dann gab es erstmal ein paar Jahre Ruhe und eine, wie sagt man ja, Neuformierung. Sind auch dann wieder weiterhin Leute festgenommen worden, zuletzt 1982. Und daraus resultierend hat sich die dritte Generation dann gegründet, im Jahr 1984 etwa.
Wie war jetzt die dritte Generation ideologisch im Vergleich zu den anderen davor?
Die erste Generation, da waren die Mitglieder Leninisten. Das heißt, man hat eine ganz klare Hierarchie gehabt und die Gruppe hat sich sozusagen klassisch kommunistisch verstanden. Bei der dritten Generation, da würde ich sagen, die hat sich entideologisiert und immer wieder und immer mehr fluide verstanden. Zum einen waren die Anschläge überhaupt nicht stringent. Ich glaube, dass sie in dieser Zeit, wo sie sich ideologisch eigentlich total entfernt haben von dem, was die RAF einmal war, dass sie eigentlich nur noch geguckt hat, was sind Ziele, die sie in irgendeiner Art und Weise bearbeiten können, so nenne ich es mal. Was sind Personen, die sie bekämpfen können? Also wo schaffen sie es? Auf so einer Art militärischen Logik? Und wo können sie sozusagen inhaltlich Anknüpfungspunkte gleichzeitig setzen? Man muss auch dazu sagen, die dritte Generation hat, was die Bekennerschreiben angeht, an Niveau verloren. Die waren schon sehr schlicht gehalten. Da hat man eher den Eindruck gehabt, als wenn dort Leute am Werk waren, die vor allen Dingen wegen ihrer technischen Fähigkeiten in die Gruppe aufgestiegen sind.
Inwiefern sieht man dann diese Entwicklung oder diese neue Art der dritten Generation auch an dem Attentat auf Alfred Herrhausen?
Es weicht vom Anschlagsniveau massiv ab von anderen Attentaten der Roten Armee-Fraktion. Und zwar wegen der extrem professionellen Ausführung. Man muss sich das so vorstellen, dieses Attentat wurde ja mit einem hohen Planungsaufwand begangen. Die Straße wurde aufgemeißelt, um Kabel zu verlegen. Es wurde eine Lichtschranke eingesetzt, eine Lichtschranke, die sozusagen mit Bauteilen aus Skandinavien zusammengesetzt wurde. Es galt unbedingt, zivile Opfer zu vermeiden, beziehungsweise ja, sich den Vorwurf gefallen zu lassen, dass man irgendwie andere Menschen mittrifft, dass Unschuldige verletzt werden und so weiter und so fort. Und deswegen hat man hier versucht, die Sprengwirkung ausschließlich auf den Alfred Herrhausen zu lenken. Und das ist natürlich bei einer Geschwindigkeit, der Wagen ist ungefähr 50 km/h gefahren, eine große Schwierigkeit, eine große Herausforderung. Also es galt natürlich erstmal, das Auto vorne vorab wegfahren zu lassen, das erste Begleitfahrzeug, weil die wollte man gar nicht treffen. Und dann ist erst die Bombe scharf gemacht worden, das hat jemand aus dem Gebüsch gemacht. Und als sozusagen der Kühlergrill diese Lichtschranke passiert, da darf ja die Bombe noch nicht losgehen. Und die darf auch nicht losgehen auf der Seite der Fahrertür. Da saß der Chauffeur. Sondern die Bombe durfte erst losgehen und ihre Sprengwirkung entfalten, als der Herrhausen auf dieser Höhe war. Und das haben sie sozusagen gemacht. Die Anschlagsausführung, die ist extrem professionell gemacht worden. Die BKA-Ermittler kommen auch zu dem Schluss und sagen, das muss geübt worden sein. Oder von absoluten Profis ausgeführt worden sein. Oder mit einer Anleitung, die ihnen irgendjemand gegeben hat. Und da beginnt dann sozusagen auch das große Rätselraten. Wer konnte ihnen geholfen haben?
Ja, kommen wir mal genau zu dieser Frage. Also von wem sollen sie Hilfe bekommen haben?
Also ich spring mal ins Jahr 1990, 1991. Dort sind ja in der DDR mehrere ehemalige RAF-Mitglieder festgenommen worden. Es wurde immer schon vermutet, es gab immer mal wieder Hinweise, aber da war es eigentlich ganz klar. Ehemalige Mitglieder der Roten Armee-Fraktion haben unter anderem Namen viele, viele Jahre in der DDR gelebt. Und dann ist auch klar geworden, als man die Akten gelesen hat, Mensch, die haben hier offensichtlich nicht nur gelebt, sondern die haben hier Pässe bekommen, die konnten hier ein- und ausreisen, die konnten hier sich sammeln. Verschiedene Schießübungen konnten sie machen. Also es gab zum Beispiel ein RAF-Kommando, das hat in der DDR mit sowjetischen Panzerfäusten trainiert. Sie haben da trainiert, auf gepanzerte Mercedes-Fahrzeuge zu schießen. Und zwar immer in, ja, ich sag mal, Ausbildungsstätten, Ausbildungslagern des Ministeriums für Staatssicherheit. Und das sozusagen ist 1990, 1991 bekannt geworden. Und die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter haben das auch ganz offen gesagt. Die haben das sozusagen mit der Öffentlichkeit geteilt. Und da haben natürlich dann viele gedacht, na, ist dieses Herrhausen-Attentat, war da die Stasi dran beteiligt? Aber was wir heute wissen, ist, dass es keinen Hinweis darauf gibt.
Also von der DDR wurden einige Terroristen von der Stasi ausgebildet und unterstützt, denn sie teilen weltanschaulich den Hass auf die BRD und auf den Kapitalismus und sie hatten auch gemeinsame Feinde wie die USA und Israel. Beim Herrhausen-Attentat hat die DDR aber wohl nicht unterstützt, sagst du. Welche Vermutungen gibt es noch, wer dabei geholfen haben könnte?
Es gab auch die Idee, dass sozusagen die CIA dahinter stecke, weil ja der Herrhausen die Entschuldung der Dritte Weltländer gefordert hat, was natürlich auch viele US-amerikanische Banken finanziell getroffen hätte. Aber auch da muss man sagen, das gehört eher in den Bereich der Verschwörungsmythen, weil es bis dato überhaupt gar keinen Hinweis darauf gibt. Die wahrscheinlichste Option ist, dass die RAF-Mitglieder Hilfe aus dem Nahen Osten hatten. Es gab ja seit Beginn immer wieder enge Verbindungen zur PFLP, also zu palästinensischen militanten Gruppen und zu anderen Gruppen im Nahen Osten. Und ein paar Tage vor dem Herrhausen-Attentat, und das, glaube ich, macht es auch sozusagen am wahrscheinlichsten, gab es einen ähnlichen Attentat, ebenfalls mit Lichtschranke, ebenfalls auf einen fahrenden Konvoi, auf den damaligen libanesischen Ministerpräsidenten, der ebenfalls zu Tode kam.
Es wird also viel spekuliert über diesen Anschlag der dritten Terrorgeneration, über diese Taten, die immer professioneller und immer kaltblütiger werden. Wie war das denn damals? Wie hat denn die deutsche Gesellschaft auf diese Entwicklung reagiert?
Also unterschiedlich. Bei der ersten Generation war es ja noch so, dass es eine sehr große Sympathie in Teilen der Bevölkerung gab, in anderen Teilen gab es die auch nicht. Und durch die Auswahl von Zielen und auch die mörderische Gewaltspirale, die dort entstanden ist, haben immer weniger Leute verstanden, was sie eigentlich wollten und haben sich aber auch davon abgekehrt. Also die Menschenverachtung, die damit auch einherging in dieser Gewaltspirale, die menschenverachtenden Attentate, die damit einhergingen, die wurden immer wieder kritisiert, vor allen Dingen aber auch in linken, auch in sozialdemokratischen, aber auch linksradikalen Publikationen und Diskussionen. Und das spitzt sich sozusagen an einem Punkt zu, nämlich bei dem Mord an einem US-amerikanischen Soldaten, wo eine Frau, ein Mitglied der RAF, diesen Mann in einer Kneipe angesprochen hat und dort mit ihm geflirtet hat und ihm dann sexuelle Avancen gemacht hat und so ihn aus dieser Kneipe herausgelockt hat in ein angrenzendes Waldgebiet. Und in diesem Waldgebiet kam eine weitere Person hinzu und hat diesen Mann erschossen. Dieser Soldat war 20 Jahre alt und war in einem nahegelegenen US-Stützpunkt bei Frankfurt stationiert. Und die RAF hat ihn nur getötet, um an seine militärische ID zu kommen, also an seinen Militärausweis. Und diesen Militärausweis brauchten sie, um ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug zu diesem Militärstützpunkt zu fahren und dort in die Luft sprengen zu lassen.
Den Zutritt zu US-Airbase verschafften sich die Terroristen mit Hilfe dieses Militärausweises. Der Besitzer, Edward Pimentel, war in der Nacht zuvor von RAF-Mitgliedern in Wiesbaden überfallen und getötet worden.
Man hat ihn einfach auserwählt, weil man diese Karte brauchte. Und das war ein unglaublicher Aufschrei, der damals nach diesem Bekennerschreiben durch die Öffentlichkeit ging, weil die RAF selber gesagt hat, sie haben diesen Mann umgebracht, um an seine ID zu kommen. Das haben sie in dieses Schreiben auch reingeschrieben. Im Gefängnis selbst, wo RAF-Gefangene saßen, da haben die RAF-Gefangenen sich zugerufen, das ist eine Schweinerei, das kann nicht sein, also über den Hof, ja. Das ist eine Counteroperation, das war niemals die RAF, weil die das gar nicht fassen konnten. Also selbst die eigenen Leute konnten nicht glauben, dass die RAF oder dass Mitglieder der RAF zu solchen Taten fähig sind. Und interessanterweise, ich glaube 5-6 Monate später, hat die RAF selber nochmal ein Schreiben rausgegeben, wo sie sagt, das war falsch, das war ein Fehler. Und dieses Attentat, dieser Mord an diesem US-Soldaten, das war ein sehr einschneidendes Ereignis, weil nicht nur innerhalb der linken Szene oder der bundesdeutschen Öffentlichkeit das so stark kritisiert wurde, sondern auch das Ministerium für Staatssicherheit gesagt hat, das kann man in alten Stasi-Unterlagen einmal anschauen oder nachlesen. Da hat die Stasi gesagt, wir beenden die Kooperation mit denen.
Dieser Mord an dem US-Soldaten Edward Pimental, der passiert am 8. August 1985. Und das ist ein Wendepunkt in der Unterstützung für die RAF. Wozu führt diese Entwicklung?
Ich glaube, sie führt vor allen Dingen in den permanenten Versuch einer Neuausrichtung, einer inhaltlichen Neuausrichtung. Und dabei scheitern sie grandios. Also was man sagen kann, ist, dass sie immer weniger sozusagen Bezugspunkte zur linken Szene haben, dass es immer weniger Austausch gibt und dass die linke Szene vor allen Dingen auch relativ deutlich den Avantgarde-Anspruch der RAF ablehnt. Und auch mit dieser Gnadenlosigkeit und mit dieser Unbarmherzigkeit der dritten Generation konnten sie nichts mehr anfangen. Das hatte natürlich dann auch zur Folge, dass die RAF gar nicht mehr in einem Diskussionsaustausch mit Mitgliedern der linken Szene war und überhaupt nicht mehr mitbekommen hat, was eigentlich die linksradikalen Themensetzungen waren. Und dadurch hat sie sich auch, was die eigenen Aktionen angeht, immer weiter von den Themen der radikalen Linken entfernt und hat sich sozusagen, also wie in so einer Dauerschleife, nur noch in sich selbst bewegt. 1992 hat der damalige Justizminister Klaus Kinkel von der FDP der RAF ein Angebot gemacht, die sogenannte Kinkel-Initiative, und hat versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und hat auch ja ihnen Angebote gemacht, zu sagen, okay, wir machen Hafterleichterungen, frühere Haftentlassungen, aber hört auf.
Der Staat kann und darf sich nicht erpressen lassen. Er muss wehrhaft sein und seine Bürger schützen, und schützen können. Aber, was ich jetzt sage, habe ich mir sehr wohl überlegt. Aber er muss auch dort, wo es angebracht ist, zur Versöhnung bereit sein.
Dann gab es erste Stimmen im Gefängnis, also ehemalige Mitglieder der RAF oder auch damals noch Mitglieder der RAF, die die Leute draußen, die Mitglieder draußen aufgerufen haben, die Waffen niederzulegen, den Kampf zu beenden, weil es einfach nichts mehr bringt. Ja, die Isolation in der Bevölkerung, in der linken Szene, der Zusammenbruch des Ostblocks. Also da gingen ja mehrere Dinge einher, die für die Mitglieder der Roten Armee-Fraktion einfach ja, einschneidend waren. Und daraufhin hat die RAF gesagt, okay, wir machen einen Gewaltverzicht. Das war auch 1992. Wir greifen keine Personen mehr an. Wir bringen keine Menschen mehr um. Und aus diesem Gewaltverzicht ist dann ein längerer Reflexionsprozess geworden, wenn man das so analysieren möchte, und mündete darin, dass ja, 1998 die RAF sich aufgelöst hat.
Die terroristische Rote Armee-Fraktion hat offenbar ihre Auflösung beschlossen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das heute einer Nachrichtenagentur übermittelt wurde. Der mit dem RAF-Symbol versehene Brief wird zurzeit untersucht. Anfang der 70er Jahre hatte die RAF ihren Kampf gegen den Staat und die Gesellschaftsordnung aufgenommen. Morde, Bombenanschläge und Banküberfälle gingen auf ihr Konto.
Seitdem gibt es die RAF offiziell nicht mehr. Was ist von der dritten Generation heute noch übrig?
Zwei Leute, die ganz sicher noch auf der Flucht sind. Das ist einmal Ernst Volker Staub und das ist Burkhard Garweg. Die beiden sollen an einem Sprengstoffanschlag auf ein Gefängnis, ja, sollen daran beteiligt gewesen sein, zusammen mit Daniela Klette, die letztes Jahr festgenommen wurde. Deutsche Ermittler ordnen Daniela Klette der dritten Generation der Roten Armee-Fraktion zu. Der Generalbundesanwalt, der ist der Meinung, dass sie an drei Anschlägen beteiligt war. Und zwar einen gescheiterten Sprengstoffanschlag auf die Deutsche Bank 1990, dann einen Anschlag mit vollautomatischen Waffen, also mit Maschinengewehren, auf die amerikanische Botschaft in Bonn 1991 und einen Sprengstoffanschlag auf den im Bau befindlichen Knast in Weiterstadt. Das war 1993. Wir haben ihren Anwalt dazu angefragt, ob sie sich dazu äußern möchte, und haben keine Antwort bekommen. Also die allermeisten Attentate der dritten Generation sind bis heute unaufgeklärt. ja, das einzige Attentat bzw. der einzige Anschlag, der aufgeklärt ist bzw. wo man es geschafft hat, Mitglieder der Roten Armee-Fraktion zu überführen. Das ist der Mord an dem US-Soldaten und der Sprengstoffanschlag auf die US-Basis dann. Dort ist Birgit Hogefeld verurteilt worden und Eva Haule. Das sind aber die einzigen Anschläge, wo die Justiz jemandem habhaft werden konnte und rechtskräftig verurteilen konnte.
Gegen Daniela Klette, die ja im Februar 2024 gefasst wurde, da beginnt heute der Prozess am Landgericht Verden. Erstmal nicht wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Taten der dritten Generation der RAF, sondern wegen Raubüberfällen in der Zeit nach dem Ende der dritten Generation, die sie zusammen mit Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub begangen haben soll, zur Finanzierung ihres Lebens im Untergrund. Dazu haben wir auch schon eine eigene FKM-Folge gemacht. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Daniela Klette steht also ab heute vor Gericht und ihr Weggefährte Burkhard Garweg, der ja immer noch untergetaucht ist, der hat vor kurzem einen offenen Brief geschrieben, in dem er unter anderem ihre Freilassung fordert. Was ist das für ein Schreiben? Wie schätzt du das ein?
Also er selber sagt nicht, dass er irgendwie Mitglied der RAF ist oder war. Und bis dato ist die Beleglage da auch sehr dünn. Also das muss man hier immer ganz deutlich sagen. Wir reden von wirklich Indizien und nicht von Beweisen oder Belegen.
Burkhard Garweg habt ihr auch über seinen Anwalt angefragt, aber keine Antwort erhalten.
Der Burkhard Garweg hat sich ja in Berlin sozusagen in linken Kreisen aufgehalten und so liest sich auch sein Schreiben. Ich habe das mit Interesse gelesen und zwar deswegen, weil er die Aktionen oder Teile der Aktionen der Roten Armee-Fraktion wirklich stark kritisiert. Ansonsten würde ich sagen, ist es eine ganz normale linksradikale Analyse, die auch damit endet, zur Revolution aufzurufen und Freiheit für Daniela Klette zu fordern.
Und Reiko, wie schätzt du das ein? Besteht die Möglichkeit, dass dieser Aufruf zur Revolution in der linken Szene irgendwie verfängt? Oder ist die Geschichte der RAF endgültig vorbei mit der dritten Generation?
Also, dass jetzt Linke auf einem Anschlagsniveau der BRD den Krieg erklären, wie das die RAF getan hat. Das sehe ich bei den heutigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen überhaupt nicht. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, in welchem gesellschaftlichen Klima die RAF entstanden ist, mit den NS-Eliten in den bundesdeutschen Verwaltungen, in der Justiz und in den Regierungen und Wirtschaftsbereichen. Und das haben wir heute überhaupt nicht. Wir haben aber auch nicht die Gewalt sozusagen des Staates, der damals auch einfach im Zweifel jemanden erschossen hat bei einer Demonstration oder so. Auch das haben wir heute nicht. Und deswegen sehe ich nicht, dass die Option besteht, dass es eine vierte Generation der RAF gibt. Auch wenn man die linke Szene betrachtet und schaut, was für Themensetzungen hat die gerade, wo bewegt die sich und welche Aktionsformen hat die gerade. Da sind wir überhaupt nicht bei einem Wiederkommen der vierten Generation oder bei einer Auferstehung der vierten Generation.
Reiko, vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
NDR-Journalist Reiko Pinkert recherchiert seit vielen Jahren zur RAF und verfolgt ab heute auch den Prozess gegen Daniela Klette. Alle aktuellen Entwicklungen dazu findet ihr wie immer auf tagesschau.de. Autorin der heutigen Folge ist Livia Hoffmann. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler, Alexander Gerhardt, Hanna Brünjes und Marie-Noëlle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss! Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Beim neuen Cosmo-Podcast Amnestie Deutschland gibt es eine Mischung aus History und True Crime. Es geht um 5 echte Fälle, bei denen Menschen im Ausland, manche mutmaßlich, manche nachweislich, schwerste Verbrechen begangen haben. Von Folter bis zum Völkermord. Alle Fälle haben eine Gemeinsamkeit. Die mutmaßlichen Täter konnten sich nach Deutschland absetzen und sich hier einer Strafe entziehen. Und das, obwohl es die Weltgerichtsbarkeit gibt, also ein Grundsatz, nach dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall auf der Welt verfolgt werden können. Wie das möglich ist und ob Deutschland ein sicherer Hafen für Kriegsverbrecher ist, das erfahrt ihr dann in Amnestie Deutschland. Ihr findet den Podcast jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den direkten Link dahin setzen wir euch nochmal in die Shownotes.